Es ist das Jahr 1898. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Möchte gerne zu einer Pilgerfahrt nach Jerusalem. Er möchte zuerst die Grabeskirche besuchen und dann weiter zur neu gebauten deutschen Erlöserkirche. Bis dahin alles in Ordnung. Aber der deutsche Kaiser will nicht irgendwie einziehen, sondern er will hoch zu Ross in Jerusalem einziehen. Und nicht nur er soll reiten, sondern seine ganze Entourage. Alle wollen auf einem Pferd in Jerusalem einreiten. Auch das mag irgendwie möglich sein, aber damit die auch in der Breite überhaupt die Möglichkeit hatten, in die Stadt so einzureiten, musste zunächst mal ein Graben an der Stadtmauer aufgefüllt werden und dazu auch noch eine Bresche neben das Jaffa-Tor geschlagen werden, damit dieser deutsche Kaiser mit seiner Entourage auf einem Pferdchen reitend in Jerusalem einmarschieren konnte. Und das Ganze nannte er eine Pilgerfahrt. Was als Pilgerfahrt gemeint und gedacht war, war aber letzten Endes nichts anderes als eine peinliche Demonstration weltlicher Macht und Prunksucht, und sonst war es nichts. Niemand in Jerusalem und niemand in ganz Israel hatte erwartet, dass dieser Aufwand nötig wäre, damit der deutsche Kaiser Jerusalem besuchen kann. Die Menschen waren enttäuscht von der Art und Weise, was da alles notwendig war. Und enttäuschte Erwartungen gab es auch zur Zeit des Propheten Sacharja. Da war das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt nach Israel, aber es lief irgendwie überhaupt nicht rund. Das Aufbauen der Städte passte nicht, das Aufbauen des Tempels, das Wiederaufbauen des Tempels, alles haute nicht hin. Und in diese Situation hinein kommt jetzt der Prophet Sacharja und sagt zu den Menschen: Siehst du, da kommt dein König, achtet mal drauf, er kommt. Und es ist nicht irgendein König, es ist der König, der euch helfen will, der sich für euch interessiert, und es ist ein gerechter König. Ich lese uns diese ersten Worte des Propheten Sacharja, Sacharja 9, Vers 9. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Hier ist zunächst mal die Rede vom ersten Kommen des Herrn Jesus, und wir finden dazu auch Parallelen in Matthäus 5 und auch bei Johannes. Das Erste, was hier steht und was Sacharja schreibt, ist: Israel soll sich freuen, und zwar ganz Israel. Nicht nur Jerusalem, die Stadt, sondern ganz Israel. Gott hatte sich die Stadt Jerusalem als Wohnort ausgesucht, wie uns der Psalm 132 sagt. Der Herr hat Zion erwählt, er hat es begehrt als seine Wohnstätte. Das ist die Hauptstadt Gottes. Das hat er sich so ausbedungen. Und jetzt soll sich aber nicht nur Zion, also Jerusalem, freuen, sondern ganz Israel soll sich freuen. Sie sollen sich freuen, denn sie haben Grund zur Freude, weil Sacharja sagt: Dein König kommt. Der König, dieser König, der Messias, war schon im Alten Testament angekündigt, und zwar vom Propheten Jesaja. Jesaja 9, wir werden diese Verse kennen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Hier ist die Rede vom Messias. Und der Sacharja schreibt: Es kommt nicht irgendein König, es kommt dein König Israel. Dein König kommt. Es ist der Messias, der schon seit langer Zeit von den Propheten angekündigte und von Israel auch erwartete Messiaskönig. Er kommt jetzt. Und die Menschen wussten, dieser König, wenn der kommt, der wird anders sein als alle anderen Könige. Er wird gerecht sein. Er wird in seinen Urteilungen und seinen Entscheidungen unparteiisch sein. Das Problem, was die Menschen in Israel jetzt hatten, war: Sie wussten natürlich, dass dieser Messias-König gerecht sein würde. Aber damit er das tun konnte, was sie erwarteten, nämlich das Land von den Römern befreien, dazu musste er doch eigentlich mit großer Macht kommen. Er müsste Einfluss haben. damit er irgendwas bewegen kann. Aber eben genau das ist nicht der Messias, der kommt. Der ist ganz anders. Dieser Messias kommt demütig, elend, gebeugt, arm. Dieser kommende Herrscher würde ganz anders sein als das, was die Menschen erwartet haben. Und der Herr Jesus ist wahrhaft demütig und gütig. Er sagt das selbst in seinem Wort: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Matthäus 11, 29. Und dieser König kommt jetzt auf einem Esel reitend in Jerusalem an. Und das ist nicht ohne prophetische Bedeutung. Gott hatte angeordnet, dass alle reinen Tiere wie Rinder, Schafe oder Ziegen ihm geopfert werden mussten. Das war die Anordnung Gottes von Anfang an. Es gibt zwei Ausnahmen, zwei Personen bzw. Persönlichkeiten, die nicht geopfert werden mussten. Das erste ist der Mensch und das zweite ist der Esel. Esel konnten durch ein Schaf freigemacht werden, ausgelöst werden. Die mussten nicht geopfert werden. Menschen mussten nicht geopfert werden, das war klar. Aber auch Esel mussten nicht geopfert werden. Und das ist gewiss nicht ohne prophetische Bedeutung. Und wenn man jetzt sieht, stellen wir uns einfach mal vor, wie dieser Einzug in Jerusalem vonstatten geht. Das ist keine vierspurige Autobahn, auf dem der Herr Jesus einreitet in Jerusalem, sondern es ist wahrscheinlich ein schmaler Weg. Und rechts und links dieses Weges stehen jetzt Leute, wir haben das gerade gesungen, die streuten Palmen, die wedeln mit Palmzweigen. Was macht ein Esel, wenn rechts und links Menschen stehen und mit Palmzweigen wedeln und den möglicherweise auch treffen? Was macht ein Esel? Im Prinzip sind ja nur zwei Möglichkeiten denkbar. Das erste ist, er bockt, er bleibt stehen und rührt sich nicht mehr vom Fleck. Das wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass er Reis ausnimmt und sagt, ich will nichts wie weg, und er rennt weg. Aber beides passiert mit diesem Esel nicht. Der Herr Jesus reitet auf diesem Esel in Jerusalem ein, wahrscheinlich sogar ohne Zügel. Dass das überhaupt möglich ist, ist ein echtes Wunder. Ein Esel ist nicht so gestrickt, dass der sich einfach dann, wenn sie rechts und links mit Palmzweigen auf ihn draufdatschen, ganz ruhig bleibt. Der würde panisch, jedes Tier würde panisch. Ich weiß jetzt nicht, wie ein Pferd reagieren würde, aber ich könnte mir gut vorstellen, ein Pferd würde dann auch die Panik kriegen. Aber der Herr Jesus reitet auf diesem Esel in Jerusalem ganz in Ruhe ein. Das ist das erste Wunder, was hier im Zusammenhang mit dem Einzug in Jerusalem geschieht. Die Erwartung, die die Menschen damals hatten, war natürlich eine ganz andere als es die Menschen, oder anders als zur Zeit des Sacharja. Als Sacharja lebte, da hatten die Menschen keine große Erwartung an einen Messias. Aber zur Zeit des Herrn Jesus war diese Erwartung wirklich groß. Und man hatte vor allen Dingen erwartet, dass da einer kommt, der sie endlich von den Römern befreit, der endlich Schluss macht mit deren Fremdherrschaft. Aber der Herr Jesus war ja nicht gekommen, um von den Römern zu befreien. Er war gekommen, um von Sünde zu befreien, um Gott und Mensch zu versöhnen. Und dann schreibt der Sacharja: Siehe, dein König kommt zu dir. Da ist einer, den geht mein Leben was an. Da kommt ein König, der macht mir Hoffnung. Der verändert mein Denken. Und dadurch, dass er mein Denken verändert, verändert er vielleicht auch mein Handeln. Und wenn dieser König kommt, dann wird er Frieden bringen und Frieden auf der ganzen Welt. Wenn wir so an die weltpolitische Lage denken, dann werden bestimmt da viele, viele Menschen in manchen Ländern sich einen anderen Herrscher wünschen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Teilen der Türkei so ist oder in Syrien. Das könnte mir auch vorstellen, dass man in Israel sich andere Menschen an der Spitze wünscht oder bei den Palästinensern. Hier kommt jetzt ein Herrscher, der gerecht ist, der es gut mit den Menschen meint, der nicht das Beste von ihnen will, sondern ihnen das Beste geben will, der nicht fordert, sondern der gibt. Und dadurch, dass der Herr Jesus zum ersten Mal gekommen ist, wie wir gerade gehört haben, ist vieles anders geworden auf dieser Welt. Denn plötzlich ist Versöhnung mit Gott möglich. Und der Herr Jesus ist eben ein König, der alle menschlichen Erwartungen total auf den Kopf stellt. Er ist der Friedefürst. Er ist nicht gekommen, um mit Macht zu regieren, sondern er ist gekommen, um Gewalt zu erleiden. Wenige Tage später, nachdem er in Jerusalem eingezogen ist, werden die damals herrschenden Juden ihn letzten Endes ans Kreuz bringen. Sie haben Angst vor der Macht des Ohnmächtigen. Sie haben Angst vor dem, der Frieden lebt. Sie haben Angst vor dem, der Liebe fordert und gibt. Und deswegen bringen sie ihn um. Aber, und das ist nur ein Teil der Wahrheit, er kommt auch wieder. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Dieser Vers redet mit Sicherheit vom zweiten Kommen des Herrn Jesus. Und dann wird er regieren, von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und dazwischen liegt die Zeit, in der wir leben, das Zeitalter der Gnade. Und wie sehr sehnt man sich auch heute nach Frieden, den er bringen wird. Nach Frieden im großen Stil, den wir aber gar nicht haben auf dieser Welt. Wenn dieser Jesus wiederkommt, dann wird alles anders werden. Dann werden die Kriegswaffen zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, wie schon Jesaja und Micha sagen. Und dieses Friedensreich, was er errichten wird, wird diese ganze Welt umspannen. Und dieser Frieden wird von Jerusalem, der Stadt des Friedens, ausgehen. Hier ist nochmal die Rede von Ephraim, das meint das Zehn-Stämme-Reich, und von Juda, das redet von dem Rest Israels. Und damit will der Prophet aussagen, dass der politisch-weltliche Charakter bei diesem zweiten Kommen den Menschen geschenkt wird. Es wird eine geistliche Herrschaft sein von Jerusalem aus. Und Jesus wird Frieden reden und Frieden herstellen. In Epheser 2, Vers 14 heißt es, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Zunächst mal bringt er Frieden zwischen den Menschen und Gott. Und dann bringt er auch Weltfrieden, Frieden. Aber der Frieden, der auf dieser Welt herrscht, der ist meistens doch sehr brüchig. Es ist kein dauerhafter Friede. Und erst dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird ein dauerhafter Friede überhaupt auf dieser Welt möglich sein. Und dann wird der Herr Jesus eben herrschen von Meer zu Meer. Er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen mächtigen Nationen. Dieser demütige, gebeugte, leidende Messias wird der Herrscher von Meer zu Meer und über die ganze Welt sein. Aber der Herr Jesus ist bis heute noch nicht gekommen. Und darum ist auch diese Friedenserwartung noch nicht erfüllt. Aber, und das müssen wir uns auch feststellen, Menschen können Frieden dauerhaft auf dieser Welt nicht sicherstellen und herstellen. Das sehen wir meines Erachtens in der jetzigen Zeit sehr deutlich. Die gesamte Europäische Union mit Frau von der Leyen an der Spitze, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten, versucht Frieden zwischen der Ukraine und Russland herzustellen, und sie schaffen es nicht. Darüber hinaus versuchen sie Frieden zwischen Israel und den Palästinensern herzustellen, und wir sehen, sie schaffen es nicht. Frieden im Großen herzustellen ist Menschen nicht möglich, egal wo das ist. Und darum ist es unsere Aufgabe als Christen, Frieden im Kleinen herzustellen. Und dieser Friede fängt in unseren Familien an. Hier ist Frieden mit am wichtigsten. Und da ist zum Beispiel die Frage des Umgangs. Wie gehe ich denn mit meinem Ehepartner um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie gehe ich mit meinen Verwandten um? Ist mein Streben da der Frieden? Bin ich bemüht, dass in meiner Familie Frieden herrscht, oder sage ich, nach mir die Sintflut, ist mir egal, Hauptsache ich? Wie sieht es mit dem Frieden in deiner Familie eigentlich aus? Habt ihr da Frieden oder habt ihr da die eine oder andere Baustelle, wo man sagt, wir haben alles, aber Frieden haben wir da nicht, wir gehen uns aus dem Weg, wir reden nicht miteinander, wenn man nicht miteinander redet, dann kann man sich auch nicht beleidigen, das ist sowieso besser. Wie sieht es mit Frieden in deiner Familie aus? Dieser Friedenswunsch für die Familie ist etwas, wo der Herr Jesus seine Jünger zu angewiesen hat. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Matthäus 10, 5 und 6. Frieden für ein Haus und die Familie ist absolut essentiell, zumindest für Christen. Und dann nochmal die Frage, herrscht in deiner Familie Frieden, echten Frieden? Und wenn das vielleicht nicht so ist, wäre es vielleicht eine Möglichkeit für dich zu sagen, ich will mich darum bemühen, dass Frieden entsteht. Ich will mich um Frieden bemühen. Ich will vielleicht zu Menschen hingehen und mit denen reden. Ich will vielleicht zu Menschen hingehen und mich vielleicht entschuldigen. Ich will vielleicht zu Menschen hingehen und begründen, warum ich wie gehandelt habe, warum ich was gesagt habe. Es ist immer die persönliche Entscheidung. Denk einfach drüber nach, ob in deiner Familie Frieden herrscht. Und wenn das vielleicht nicht so ist, dann überlege doch, ob es nicht gut wäre, alles zu tun, um diesen Frieden herzustellen. Ich glaube, das könnte ein ganz anderes Weihnachtsfest kommende Woche werden, wenn Frieden in deiner Familie herrscht. Die zweite Einheit, um die es geht, ist die Gemeinde. In Gemeinde ist Frieden noch viel schwieriger herzustellen. Der Grund dafür ist relativ einfach. Im Normalfall ist es so, dass ich meine Familie, im Normalfall, wie gesagt, lieb haben werde. Ich liebe diese Menschen, mit denen ich eine Familie bilde. Und es sagt auch der Herr Jesus, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Also der Herr Jesus gibt ein Gebot, nicht eine Kann-Option, wenn dir es in Kram passt, sollst du lieb haben, sondern macht das. Das ist ein Auftrag. Und jetzt ist die Herausforderung in Gemeinde ganz einfach die. In Gemeinde hat jeder seine Vorstellungen, wie Gemeinde laufen soll, was passieren soll. Und jeder hat eigene Vorstellungen. Und dann ist das Problem eben das, dass du mit der Liebe, die du normalerweise im Rahmen einer Familie genötigt bist zu leben, nicht an Gemeinde denkst. Weil da denkst du anders. Das soll so laufen, wie ich das will. Das fängt zum Beispiel mit der Raumtemperatur an. Die Raumtemperatur im Gemeindesaal ist eine Sache, die kannst du nie allen recht machen. Wenn ich die Raumtemperatur in diesem Gemeindesaal zum Beispiel anmache, ziehe ich mir eine Strickjacke an, gehe in die Gemeinde und meistens bleibe ich dann ganz kurz hier sitzen, ziehe die Strickjacke aus und gucke, wie ist es denn mit der Temperatur. Und wenn ich dann fröstle, was mache ich? Drehe ich die Heizung auf den Balken, damit es warm wird. Das hatte ich vorgestern gemacht. Jetzt bin ich heute Morgen hereingekommen und denke, boah, was ist hier drin? Viel zu warm. Es war draußen wärmer als gedacht, also war es dann zu warm heute Morgen. Manche von euch werden auch denken, heute Morgen ist aber ziemlich warm hier drin. Andere werden vielleicht sagen, uiuiui, ist doch ein bisschen frisch heute Morgen im Gemeindehaus. Gell? Ja. Die Geschmäcker sind verschieden, mach's mal allen recht, kannst du nicht, brauchst du auch nicht. Oder der nächste Punkt, die Lieder. Find mal Lieder für eine Gemeinde, wo alle sagen, jo, das ist jetzt gut. Die einen sagen, das ist viel zu modern. Die nächste sagen, das ist altbackene Zeug da. Du findest keinen Mittelweg, weil es keinen Mittelweg gibt. Viele sagen, lasst uns doch Lieder von Manfred Siebald singen. Ja, die sind auch schon 40 Jahre alt, also die sind auch nicht mehr brandneu. Ja? Du, das wird einfach unmöglich sein, hier Frieden immer herzustellen. Oder die Projekte, die vielleicht im nächsten Jahr in Angriff genommen werden sollen. Alles das sind Dinge, wo ganz schnell Unfrieden entsteht. Und das ist gar nicht bös gemeint. Es liegt einfach daran, dass jeder seine eigenen Vorstellungen hat. Und jetzt kommen wir nochmal kurz zurück zum Herrn Jesus. Der reitet jetzt demütig auf einem Esel in Jerusalem ein. Das Wort Demut bedeutet ja, Mut haben zu dienen. Wenn ich diene, dann muss ich eins zuallererst machen. Dann darf ich mich selbst nicht ganz so wichtig nehmen. Es geht im Gemeinde um den Herrn Jesus und um die Begegnung mit ihm und mit Gott. Darum geht es in Gemeinde. Und wenn ich mir das vor Augen führe, dann kann ich nicht gleichzeitig denken und ich bin der Nabel der Welt. Das funktioniert nicht. Wenn ich Gott und den Herrn Jesus in den Mittelpunkt stelle, dann muss ich mich selbst zurückstellen, anders funktioniert es ja gar nicht. Das große Vorbild an Demut ist nun der Herr Jesus. Und wir sind uns alle darüber im Klaren, dass wir dessen Demut nicht leben können. Ich habe noch keinen getroffen in den ganzen Jahrzehnten in Gemeinde, wo ich sagen würde, also der war annähernd so demütig wie der Herr Jesus. Ich habe noch keinen gefunden. Weder hier, noch in Niederlemp, noch in Aslar, noch in Dortmund, nirgendwo. Keiner war so demütig wie der Herr Jesus. Das heißt also, wir würden an diesem Vorbild letzten Endes immer wieder scheitern. Das wäre also zu hochgegriffen. Und darum die Frage an dich, wer ist der demütigste Mensch, dem du bisher in deinem Leben begegnet bist? Denk mal kurz drüber nach. Wer ist der demütigste Mensch, dem du bisher in deinem Leben begegnet bist? Und dann stell dir die Frage, was hat dessen Demut eigentlich ausgemacht? Wo hat dessen Mut zum Dienen den Unterschied ausgemacht? Wo hat der den Unterschied ausgemacht? Oder die, kann natürlich auch eine Frau sein. Ich habe jetzt als der gesagt, also ich meine natürlich auch Frauen. Geschlecht spielt keine Rolle. Wo hat dessen Dienen den Unterschied ausgemacht? Und jetzt überleg dir doch mal, ob es nicht ein Versuch wert wäre zu sagen, ich will mich mal versuchen, zumindest so demütig zu sein in manchen Punkten wie dieser Mensch. Wie gesagt, das große Vorbild bleibt der Herr Jesus, aber daran werdet ihr alle scheitern, ich auch. Denk mal drüber nach, wer ist der demütigste Mensch und wo hat dessen Dienen den Unterschied ausgemacht? Und dann versuch doch mal vielleicht, ja, diese Demut, die dieser Mensch gelebt hat, nachzuleben. Das wird deiner Familie bestimmt gut tun und das wird der Gemeinde gut tun. Der Herr Jesus ist vor 2000 Jahren auf einem Esel in Jerusalem eingezogen. Danach hat er gelitten, er ist gestorben, aber er ist eben auch auferstanden und er ist wieder zum Himmel aufgefahren und so wird er auch wiederkommen. Und dann, wenn er wiederkommt, wird er dieses tausendjährige Friedensreich hier auf dieser Erde aufrichten. Aber da er bis heute noch nicht gekommen ist, sind wir aufgerufen, Frieden im Kleinen herzustellen. Und deswegen denk drüber nach, ob in deiner Familie Frieden herrscht. Und wenn das vielleicht nicht so ist, wie du sagst, so ist es gut, dann denk doch mal drüber nach, ob es nicht eine Chance für dich wäre, zu sagen, ich will mich um Frieden ganz aktiv bemühen. Ich will auf Menschen zugehen in meiner Familie und will Frieden herstellen, der vielleicht jetzt so nicht gegeben ist. Und darüber hinaus, sei dir auch bewusst, in Gemeinde soll auch Frieden herrschen, weil der Herr Jesus sich das so wünscht und weil er das so angeordnet hat. Und darum sei bestrebt, sieh mal Gemeinde als das, den Korpus an, wo es um den Herrn Jesus und um Gott geht und letzten Endes nicht um dich selbst. Und dann wird sich vieles relativieren, in der Familie, aber auch in Gemeinde. Der Herr Jesus fordert uns auf, nach Frieden zu streben. Das ist mit Sicherheit eine schwierige Aufgabe. Das ist keine leichte Aufgabe, keine Frage. Aber es ist eine lohnenswerte Aufgabe, das wirklich zu versuchen. Und darum möchte ich dich einladen, ein Friedensstreber zu werden. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du der bist, der Frieden in diese Welt gebracht hat. Du hast den Menschen im Glauben an dich die Möglichkeit gegeben, mit Gott, dem Vater, versöhnt zu sein und Frieden zu haben. Aber du wünschst dir auch den Frieden in unseren Familien, in unseren Gemeinden und natürlich auch in unserer Gesellschaft. Wir wollen dich bitten, Herr Jesus, dass du uns allen hilfst, dass wir bestrebt sind, dass Frieden in unseren Familien herrscht. Und da, wo dieser Frieden nicht da ist, schenke uns den Mut zu handeln und den Versuch zu unternehmen, Frieden zu stiften, Frieden herzustellen. Wir wollen dich auch für unsere Gemeinden bitten, dass auch da Frieden möglich ist, dass du uns Kraft schenkst, Frieden zu leben, weil du es bist, der sich Frieden für uns wünscht und der Frieden für uns sogar geboten hat. Hilf uns, dass wir Friedensstreber werden, dass wir bestrebt sind, Frieden zu haben in unseren Familien, in unseren Gemeinden und in unserer Gesellschaft. Amen.